Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Focus Money Talks. Erst die Dekrete von Donald Trump, dann der Angriff des chinesischen Startups DeepSeek und schließlich die Zölle auf Importe aus Kanada und Mexiko. Stimmt gar nicht. Die sind ja inzwischen schon wieder ausgesetzt, aber egal. An der Börse ist jedenfalls jede Menge los. Tja, und für uns gibt's eigentlich nur eine Frage: What's next? Ich bin Heike Bangert und spreche mit Georg von Wallwitz, dem Gründer der Münchner Vermögensverwaltung Eib und Wallwitz, über die Auswirkungen von Trumps Wirtschaftspolitik und anderen Angriffen auf die Gelassenheit von uns Anlegern. Die Folge haben wir übrigens aufgezeichnet, bevor DeepSeek die westliche KI-Welt durcheinanderbrachte. Erstaunlicherweise hat sich am Ergebnis des Gesprächs gar nicht viel geändert, aber hört selbst. Georg, vielen herzlichen Dank, dass wir heute sprechen dürfen für Focus Money Talks. Wir sprechen in Wochen, die sehr, sehr bedeutend sind. Wir sprechen gleich über Donald Trump, aber an der Stelle erstmal herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Heike.
Georg, die Rede von Donald Trump zu seiner Amtseinführung, hast du die gehört?
Ich habe sie in Ausschnitten gehört und habe viel Kommentar darüber gelesen, aber ich habe sie mir nicht zur Gänze angetan. Nein.
Wie hast du es empfunden? Also ich meine, die ersten Tage, man wusste ja, er würde tatsächlich in die Vollen gehen, aber ich fand es dann doch ein bisschen überraschend, also für mich irgendwie, dass er so in die Vollen gegangen ist.
Also, ob er in die Vollen gegangen ist, weiß ich nicht. Also er ist, man kann es auch andersrum drehen, dass er jetzt plötzlich TikTok nicht abstellt und sich damit übrigens über den Kongress hinwegsetzt. Und der Kongress ist eigentlich das gesetzgebende Organ, das gleichgestellt ist mit dem Präsidenten in der Verfassung und eben nicht ein ausführendes Organ, über dessen Gesetze man hinweggehen könnte. Also er hat sich über das TikTok-Verbot hinweggesetzt, um sich bei den Chinesen vermutlich etwas beliebter zu machen. Er hat nichts weiter erwähnt von Zöllen gegen die EU. Er hat mit dem Säbel gerasselt, aber was das alles am Ende bedeutet, steht irgendwie in den Sternen. Die Börsen haben ja auch nicht so wirklich reagiert. Also die Börsen sehen das eher gelassen zunächst einmal, weil sie ahnen, dass da natürlich einiges einfach Trade-offs kommen wird. Also er wird nicht alles haben können. Also er hat viele Ankündigungen gemacht, von denen eben nach wie vor es vermutlich in der Planungsphase ist, was davon dann umgesetzt wird. Also Beispiel, er hat niedrigere Energiekosten, niedrige Rohölkosten versprochen. Und er hat versprochen, dass eben in den USA jetzt wieder wahnsinnig viel nach Öl gebohrt wird. Nur beides kann man nicht haben. Wenn Rohöl wahnsinnig billig ist, wird sich niemand finden, der dafür Geld in die Hand nimmt und investiert in Förderanlagen. Also das sind alles diese Widersprüche, die müssen sich jetzt erstmal auflösen. Und so die ersten Executive Orders, die jetzt gekommen sind, muss man einfach mal abwarten, was das in der Praxis bedeutet. Ich würde sagen, in einem halben Jahr sind wir schlauer.
Du würdest sagen, die Börse guckt erst mal hin, guckt zu, weil sie das noch nicht einordnen kann?
Genau, also da ist jetzt sozusagen ein Finanzminister, der im Prinzip ein vernünftiger Mensch ist und der natürlich auch weiß, was Zölle bedeuten. Und ich meine, wir reden jetzt natürlich über die wirtschaftliche Seite. Also die innenpolitischen Sachen, das ist ein anderes Ding.
Naja gut, aber die, wenn ich mal sagen darf, die Migrationsorders, die er nun erlassen hat, das wird ja nicht ohne Auswirkung auf die Wirtschaft bleiben.
Es wird tendenziell die Inflation treiben. Nicht? Die gibt eben viele Branchen, wo so um die 30% der offiziellen Mitarbeiter im Ausland geboren sind. Das ist also die ganze Pflegeindustrie, das ist Bau, das ist Landwirtschaft. Und wie gesagt, das sind nur die offiziell Gemeldeten, von denen ein Drittel im Zweifelsfall einen ausländischen Pass hat. Und das treibt die Inflation, das weiß man, aber es treibt eben auch den Dollar nach oben. Und das ist im Grunde alles schon passiert. Die Zinsen sind angestiegen in Erwartung höherer Inflationsraten. Der Dollar ist angestiegen in Erwartung von Zöllen. Und jetzt wird man dann eben schauen, was sozusagen das langfristige Ding ist. Aber das ist aus diesen ersten Tagen jetzt noch nicht wirklich ablesbar, was dann eben tatsächlich passieren.
Wie gehst du als Vermögensverwalter damit um? Auch genau so, wie du es jetzt sagst, wenn deine Kunden dich fragen, was passiert da in den USA? Müssen wir, keine Ahnung, unsere Aktien verkaufen oder müssen wir im Gegenteil irgendwie mehr Aktien kaufen? Gibt es eine Art von Sicherheit?
Also ich warte auf Zahlen, Daten, Fakten. Ich möchte eben erstmal sehen, was passiert und eben nicht auf jede Ankündigung hin irgendwie springen. Das würde man ja sein Portfolio irgendwie von TikTok oder X oder Truth Social steuern lassen. Das kann es ja irgendwie nicht sein. Nein, wir schauen, was verändert sich strukturell. Kommen tatsächlich hohe Zölle, also das kann man mal durchspielen, 30% oder 25% auf kanadische, mexikanische Zölle. Das führt natürlich dazu, dass wesentlich weniger importiert wird. Das ist schlecht für den Rest der Welt. Es führt aber auch dazu, dass der Dollar eben deutlich steigt. Das wiederum ist schlecht für die US-Exporteure, die einfach ihre Kosten dann in Dollar haben und einigermaßen wertlose Pesos, kanadische Dollar und Euros dafür dann bekommen. Und das ist für alle schlecht. Das ist genau das, was in den 30er Jahren passiert ist. Und so, das ist so ein Worst-Case-Szenario. Das ist nicht vom Tisch. Aber es wäre eben nicht unser Basisszenario. Unser Basisszenario ist, dass hier und da Zölle kommen, dass man sich aber eben am Ende einigt, so wie in der letzten Amtszeit auch.
Wenn du 30er Jahre sagst, dann denke ich gleich, oh, er spricht aber nicht über die Weltwirtschaftskrise, nein?
Doch, das ist natürlich das, was in der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren zu dieser Spirale nach unten geführt hat. Dass eben die Zölle wiederum mit Gegenzöllen beantwortet wurden. Also die USA haben dann zum Beispiel auch Schweizer Kuckucksuhren besondere Zölle erlassen. Bis heute weiß man nicht, was das bringen sollte und warum die amerikanische Kuckucksuhr der Schweizer Kuckucksuhr so überlegen ist.
Die sind aber zurückgenommen worden.
Die sind dann zurückgenommen und heute kann die Schweiz frei ihre Kuckucksuhren auch in die USA wieder exportieren. Aber nein, da sind eben alberne Sachen passiert und die am Ende eben jeden geschadet haben. Weil natürlich die Märkte wurden immer fragmentierter und alles wurde immer kleinteiliger, immer weniger effizient und immer weniger produktiv. Und an der Produktivität einer Volkswirtschaft hängt halt einfach ihr Wohlstand. Wenn wir produktiv sind, dann werden wir wohlhabend.
Genau, darüber sprechen wir gleich. Aber was nochmal zu den Zöllen. Man hat das ja schon auch gesehen in den vergangenen Jahren, irgendwie, dass das Handelsvolumen zwischen China und USA sehr gestört war. Oder zumindest abnehmend in dem Sinne. Da waren ja schon Zölle im Spiel. Ist das sowas wie eine Blaupause, dass man sieht, das passiert, das wollen wir im Zweifel verhindern jetzt? Also geht man es jetzt vorsichtiger an?
Also die Chinesen haben da natürlich ein echtes Problem. Also wenn die Amerikaner jetzt tatsächlich also erhebliche Zölle erheben würden, irgendwie 50% stehen da im Raum.
Genau, also mehr als das, was wir jetzt schon haben, ne?
Also es war in der ersten Woche nach Amtseinführung jetzt zunächst mal von 10% die Rede. Also vor dem Wahlkampf 50% oder im Wahlkampf 50%. In der Realität sind jetzt zunächst mal 10% rausgeworden. Was halt in China passiert ist, ist, dass die Unternehmen Vermeidungsstrategien ergriffen haben, indem sie halt ihre Produkte im Wesentlichen fertig nach, ich weiß nicht, Indonesien oder nach Mexiko oder sonst wohin oder nach Ungarn schicken und dort werden sie dann final zusammengeschraubt und dann ist es eben eine ungarische, indonesische oder mexikanische Ware. Und dann kommt das eben im Wesentlichen wie vorher in die USA. Das Interesse der USA ist jetzt natürlich, diese Vermeidungsstrategien ebenfalls zu bekämpfen. Wie das funktionieren wird, also schauen wir mal, ob da wirklich die Regierung wirklich schneller und smarter ist als der chinesische Unternehmer.
Lass uns noch mal zurückkommen auf den Mittelweg. Du sagtest, das ist ein Szenario, ein Worst-Case-Szenario im Hinblick auf die 30er Jahre. Das ist ja nicht das, wovon der Markt gerade ausgeht. Wenn man sieht, dass die Aktienmärkte hossieren, in Anbetracht all der vielen Probleme, die wir da haben, diese geopolitischen Probleme, die wirtschaftlichen Probleme, Insbesondere in Europa sind die Aktienmärkte zwar nicht so sehr angestiegen wie in den USA, aber nichtsdestotrotz trotzdem. Wie passt das deiner Meinung nach zusammen?
Also Geopolitik spielt in der Regel keine große Rolle für die Aktienmärkte. Es wird wahnsinnig viel darüber geredet, überproportional dafür darüber geredet. Aber am Ende sind die Auswirkungen meistens sehr überschaubar. Insofern bin ich auch kein Fan davon, mir allzu lange Gedanken zu machen über Geopolitik. Man muss es irgendwo im Auge behalten, ob eben wirklich was Einschneidendes passiert. Aber generell sind die Unternehmen findig genug, sind sie häufig findig genug, um einen Weg zu finden, auch unter veränderten Gegebenheiten Geld zu verdienen. Manchmal gibt es so Game Changer, aber die sind eben nicht sehr häufig. Und es kann schon sein, dass jetzt bei Trump eben ein Game Changer dabei herauskommt, dass es zu einem veritablen Handelskrieg auch mit der EU kommt. Aber das wird er sich überlegen, also in den ersten Tagen, weil es von Zöllen auf EU-Ware jedenfalls nicht die Rede.
Trotzdem, die Börsen sind ein bisschen vorausgeeilt. Was würdest du sagen, was erwartet die Börse von Trump und was ist, wenn es nicht kommt, also wenn er nicht liefert? Was passiert an den Aktienmärkten?
Also ich würde sogar davon ausgehen, dass er nicht liefert, weil eben, wie gesagt, die Versprechen teilweise widersprüchlich sind und weil viele der diskutierten Instrumente einfach auch nicht tauglich sind und. Also ich denke, es kommt zu einer Ernüchterung irgendwann. Derzeit wird eben an den Börsen gespielt niedrigere Steuern, was für Unternehmen zunächst einmal gut ist. Es wird gespielt Deregulierung, die eben auch in den USA, nicht nur bei uns, sondern auch in den USA teilweise ausgeufert ist. Und das sind zunächst mal Dinge, die sind positiv für die Unternehmen. Und die Widersprüche bzw. die Reaktionen auf diese veränderten Umstände in den USA, die kommen dann eben vermutlich in der zweiten Jahreshälfte und da sieht man dann eben, wie weit das anschlägt, ob das die Anleihenmärkte mitmachen oder ob die nicht vielleicht dann doch sich denken, ups, hier die Inflationsrate steigt wieder und da will ich eben dann doch höhere Zinsen haben und dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Aktienmärkte Ende des Jahres auch in den Vorsichtig-Modus wieder umschalten.
Da wäre ja noch ein bisschen Zeit zur Anpassung.
Genau, jetzt haben wir Fantasie, jetzt ist eben die große Erwartung. Und wie das eben immer mit großen Erwartungen ist, wenn die Realität dann sich meldet, wird es manchmal etwas ungemütlich.
Du sagtest ja, du hörst dir das gerne mal an, was so gespielt wird, aber das ist nicht das, was die Börsen oder die Aktienkurse treiben. Im Grunde genommen sind das die Fundamentaldaten. Wie sehen die denn gerade aus, wenn wir jetzt just oder wenn wir es so machen, wie du das machst, irgendwie direkt auf die Fundamentaldaten gucken, in den USA, aber auch in Europa?
Also in den USA hat Donald Trump eine toll laufende Wirtschaft geerbt, von der er zwar behauptet, sie sei am Ende, aber der ganze Rest der Welt ist furchtbar neidisch auf die amerikanischen Wachstumsraten. Und fundamental sind die USA einfach in einem sehr guten Zustand. Die wirtschaftlichen Daten passen. Ich würde auch durchaus davon ausgehen, dass die Gewinne der Unternehmen im Jahr 2025 können 12-15% durchaus zunehmen. Das ist also auch ohne jetzt zusätzliche Steuersenkungen. In Europa ist es halt immer so eine zweigeteilte Geschichte. Ich habe einerseits die multinationalen Konzerne, die sehr viel von ihrem Geld im Ausland verdienen. Ja, also SAP oder Siemens
deswegen ist der DAX auch so
hängen
gut
halt
gelaufen.
Nicht nur an der deutschen Wirtschaft. Deswegen läuft auch der DAX gut, weil das eben alles global agierende Unternehmen sind. Und insofern ist die Schwäche der europäischen Wirtschaft und insbesondere der deutschen Wirtschaft schlägt bei denen nicht so ins Kontor wie eben etwa bei den kleineren und mittelständischen Unternehmen, die es eben voll erwischt und die auch mit der Regulierung nicht so gut umgehen können. Und deswegen ist ja der MDAX halt auch entsprechend deutlich schlechter gelaufen als der DAX.
Genau, viele warten ja darauf seit Monaten, dass sich die Nebenwerte wieder nach oben bewegen. Der Bewertungsabschlag zu den Standardwerten ist riesig und wird eigentlich immer größer. Was erwartest du?
Also da fehlt der Trigger. Also die mittelgroßen Unternehmen, die hängen eben häufig an Energiepreisen sehr viel stärker als die Großen. Die Großen haben eher die Möglichkeit, im Ausland schnell zu produzieren oder sich überhaupt in auch Jurisdiktionen zu begeben, wo es eben nicht so haarig ist wie bei uns. Und insofern ist das schon auch der Ausblick für Unternehmen, die eben in Europa und für Europa produzieren, ist auch nicht toll. Das muss man schon auch so ganz nüchtern konstatieren. Und das spiegelt eben die Börse auch wider.
Die EZB wird die Zinsen sicherlich senken, weiter senken in diesem Jahr. Aber allein mit Zinssenkungen, ist da den kleinen oder mittleren Unternehmen schon geholfen?
Nein, es sind tatsächlich die Rahmenbedingungen, die sich ändern müssen und es muss auf der politischen Seite was passieren. Es ist jetzt auch interessant, ob sich vielleicht auf der steuerlichen Seite was tut. Eine der ersten Aktionen auch der neuen Regierung Trump war ja, die USA rauszuziehen aus diesem globalen Steuerabkommen. Der globale Mindeststeuersatz von 15% sollte ja initiiert werden oder etabliert werden. Und da hat Trump, glaube ich, am ersten oder zweiten Tag das gleich unterschrieben, dass die USA da draußen sind und dass also die US-Unternehmen eben nicht mehr diesen Mindeststeuersatz von 15% zahlen werden. Was es natürlich für europäische Unternehmen noch mal schwieriger macht, wenn die Konkurrenz aus den USA vielleicht nur 10% Unternehmenssteuer zahlt und wir hier halt bei 30% sind, wo dann auch die ganzen Nebenkosten dazukommen. Also das wird interessant, wie da eben auch die europäische Steuerpolitik darauf reagiert, ob sie überhaupt reagiert, weil eigentlich müsste Europa da nachziehen und eben ebenfalls an der Steuerschraube drehen. Was dann die Deutschen daraus machen, ob sie dann mehr Schulden machen oder wo sie das Geld herholen oder ob sie tatsächlich die großen Haushaltsposten angehen, das steht sozusagen auf der To-Do-Liste der nächsten Bundesregierung.
Genau, da sind wir bei einem Thema, das wir eigentlich, also wie auch immer, so oder so angesprochen hätten, die Staatsverschuldung. In den USA macht man sich darüber keinen Kopf. Ab und an denken die Ratingagenturen darüber nach und entziehen den USA das Best-Rating. Aber hierzulande ist Deutschland sehr bemüht, die Schuldenbremse einzuhalten. Und das sieht man auch mit unserer Verschuldung im Vergleich irgendwie auch zu europäischen Nachbarn. Was würde es machen? Brauchen wir diesen Paradigmenwechsel? Ich meine, alle Parteien haben ja gesagt, irgendwie sie möchten gerne daran festhalten, allenfalls das ein bisschen modifizieren.
Also da ich ja auch Deutscher bin und habe ich das wahrscheinlich mit der Muttermilch mitbekommen, dass das mit den Schulden so eine Sache ist. Und ich finde die Schuldenbremse grundsätzlich nicht unsympathisch, weil sie eben auch eine Regierung dazu zwingt, auszubuchstabieren, ja, was sind denn jetzt unsere Prioritäten? Ich habe jetzt eben nur so und so viel Steuereinnahmen. Ja, und tue ich es jetzt in die Verteidigung oder tue ich es in die sozialen Sicherungssysteme oder tue ich es in die Bildung oder so. Wenn ich unbegrenzt Schulden machen kann, dann sage ich ja, alle kriegen alles. Und diese Schuldenbremse zwingt einfach dazu, sich zu konzentrieren auf die Prioritäten und diese eben auch auszubuchstabieren. Und so ein Haushalt ist ja eine echte Aussage. In so einem Haushalt kann ich ja ablesen, ja, was sind denn jetzt die Dinge, die einer Regierung wichtig sind. Und da kann ich alle Parteiprogramme oder so, die muss ich nicht lesen, weil da steht viel drin und Papier ist geduldig. Aber wenn man dann sieht, wofür tatsächlich Geld ausgegeben wird, dann sieht man es. Und insofern ist die Schuldenbremse eben so ein großer Ehrlichmacher. Gleichwohl ist es natürlich führt es eben zu einer unglaublichen Inflexibilität, hat dazu geführt, dass eben auch als die Zinsen unter Null lagen, eben nicht investiert wurde in Infrastruktur. Was war das für eine Gelegenheit, einfach mal viel Geld in die Hand zu nehmen und die Infrastruktur zu fördern?
Genau, es ist nicht einfach so, dass man erstmal die Posten, die man hat, die man immer hat, das ist der Sozialhaushalt, dann befriedigt und am Ende bleibt eigentlich gar nichts mehr übrig für Investitionen und wieder ist nichts investiert. Das tatsächlich in den 10 Jahren, du hattest es gesagt, als wir eigentlich die Möglichkeit gehabt hätten, mit dieser Nullzinsphase zu investieren, da wurde eben nicht investiert. Jetzt Es wird deutlich teurer, es wird immer noch nicht investiert, wir brauchen das aber.
Wird immer noch nicht investiert und natürlich, man muss sich auch klar sein mit der alternden Bevölkerung, die Sozialleistungen werden immer teurer. Ein immer größerer Teil vom Kuchen wird eben in diese so gewiss sakrosankten Bereiche gehen. Und für den Rest wird es immer weniger übrig bleiben für eben Bildung und Rüstung, Verteidigung und,
was wir brauchen.
Ja. Und Infrastruktur und Kultur und so. Das muss einem einfach klar sein. Lustigerweise wird darüber im Bundestagswahlkampf jetzt überhaupt nicht geredet. Wie finanzieren wir eigentlich langfristig unseren Sozialstaat? Darüber wird nicht geredet. Der Einzige, der sich ein bisschen getraut hat, war Herr Habeck, der eben auf Kapitalerträge Sozialbeiträge erheben wollte, was kein sehr taugliches Instrument ist und das ist irgendwie wahrscheinlich auch keine gute Idee. Aber wenigstens hat er das Thema mal so ein bisschen angeschnitten. Aber es sind natürlich gleich alle über ihn hergefallen.
Verständlich. Unternehmenssteuern runter bedeutet letztlich nichts anderes, als wir versuchen, mehr Wirtschaftsdynamik zu entfachen. Aber ist das denn genug, um tatsächlich eben diese Lücke zu schließen? Weil, wie gesagt, man hat ja dann auch am Ende weniger Einnahmen.
Ja, aber man muss sich eben auch klar sein, dass eben, auch wenn man viel Einnahmen hat, sozusagen durch Umverteilen von der Tasche A in die Tasche B entsteht kein Wohlstand. Nee, das ist Wohlstand entsteht halt, indem gearbeitet wird und indem jemand was macht, indem Kapital aufgebaut wird in Form von Software oder Maschinen, was die Menschen produktiver macht. So entsteht Wohlstand. Wohlstand entsteht durch mehr Menschen, die arbeiten. Also nicht nur, man kann längere Stunden arbeiten, man kann später in Rente gehen, man kann natürlich durch Zuwanderung kann mehr gearbeitet werden. Aber auch da ist natürlich die Steuersituation bei uns Teil des Problems, weil die Zuwanderer, die hochproduktiv sind und die wir eigentlich bräuchten aus wirtschaftlicher Perspektive, die schauen natürlich bei uns auf die Steuersätze und sehen, was in anderen Ländern die Steuersätze sind. Und dann diejenigen, die sich's aussuchen können, gehen dann halt woanders hin, wo ihnen einfach mehr übrig bleibt.
Ein Punkt der Innovation ist das, was du gesagt hast. Wir nehmen die Steuersätze runter, versuchen, innovative Leute ins Land zu holen oder hier zu behalten. Trotzdem, wie können wir zu mehr Innovationen kommen? Viele Innovationen waren tatsächlich in den letzten Jahren alle aus den USA gekommen. Das kann nicht nur an den Unternehmenssteuern liegen, oder doch?
Nein, das ist, also ich meine, Steuersenkungen sind auch nicht kein Allheilmittel, ne? Also das nicht falsch verstehen, da gibt's in den USA gibt's Leute, die eben auf jedes Problem antworten mit Steuern senken. So ist es nicht, aber und unser ganzes soziales System beruht auch darauf, dass wir höhere Steuersätze haben. Also das passt schon auch so. Aber das mit der Innovation im Land ist in der Tat etwas, was sehr stark auch an der Regierung wieder liegt. Erstens mal haben wir die Tendenz, bestehende alte Industrien zu erhalten, koste es, was es wolle. Und wenn es irgendeine Werft in Norddeutschland ist oder eine Eisenhütte in Nordbayern und ich weiß nicht was, da wird sehr viel Geld, öffentliches Geld reingesteckt in Industrien, die sowieso sterben. Die Warenhäuser von Herrn Benko, ja, ich weiß gar nicht, wie viel Rettungspakete die bekommen haben. Ja, das ist natürlich etwas, was dazu führt, dass eben viele Ressourcen in sterbende Industrien gesteckt werden, die dann aber nicht da sind für neue Industrien. Und bei den neuen Industrien, insbesondere im Digitalen, ist es halt bei uns erst einmal so, dass halt erst reguliert wird. Ja, wir haben die tollsten Regulierungen, aber wir haben keine Unternehmen hier, die unter diese Regulierungen fallen würden, weil die halt alle in die USA gehen oder nach Israel oder nach England oder sonst wohin. Also da haben wir einfach eine Regulierung, die dazu führt, dass junge Unternehmen lieber anderswo hingehen, weil anderswo ist auch gute Forschung und auch da scheint die Sonne und sind nette Leute. Also wir sind einfach in einem globalen Wettbewerb, wo wir uns einfach rausschießen, indem wir immer die Tendenz haben, erstmal auf Sicherheit zu gehen, nichts zu riskieren, oh, was Neues machen wir nicht und wir denken uns erstmal Regeln aus und so. Und so wird das hier nichts.
Genau, unterlegen das noch mit einer ganz schlechten Stimmung, sodass wir
Unterlegen das auch noch mit schlechter Stimmung. Und ja, das sind einfach so strukturelle Dinge, die sich hier auch nicht so bald ändern werden. Und dieser Verweis auf den Ukraine-Krieg und den Energiepreisschock und so weiter und so fort, das trägt alles auch nicht, weil die Industriearbeitsplätze in Deutschland haben, glaube ich, einen Höhepunkt 2017 gehabt. Das ist also ein längerer Trend, der bei uns auf die Füße zeigt. Und das hat einfach mit einer Wirtschaftspolitik zu tun, die einfach nicht sehr schlau ist, nicht sehr nach vorne orientiert, sondern nach hinten orientiert. Ja, wir hätten es eigentlich gerne wieder so wie in den 80er und 90er Jahren. Da war es doch schön.
Bitte nicht.
Gell, Heike? Da hatten wir bessere Musik, hatten wir jedenfalls. Und wir sahen auch irgendwie cooler aus.
Das sahen wir damals cooler
aus.
Wahnsinnig
breite Schultern und so.
Das stimmt.
Ja. Und so hätten wir es eigentlich gerne wieder.
Verstehe. Was würdest du Anlegern sagen? Zurück in die 80er, lieber da ein bisschen das Heimatgefühl pflegen oder sich doch nach vorne orientieren? Sollen die sich von dieser miesen Stimmung hierzulande beeinflussen lassen oder lieber mal nach vorne denken? Was sagst du dann deinen Kunden?
Ja, ich meine, das regelt alles der Markt. Also wir investieren halt quasi gezwungenermaßen relativ viel in den USA, weil dort eben einfach viele Geschäftsmodelle sind, die zukunftsträchtig sind. Aber wir haben durchaus auch in Deutschland und Europa Unternehmen, die tolle Geschäftsmodelle haben und die auch eine gute Zukunft haben. Aber man muss sagen, das ist halt nicht die Warenhauskette, die auf Deutschland konzentriert ist. Die ist es eher nicht, die wir im Portfolio
okay,
haben.
Okay, welche sind es immer noch diese Nvidias und von denen man sagt, die wären relativ teuer, wenn auch innovativ und weiter beherrscht?
Also Nvidia haben wir leider nicht. Das hatten wir auch nicht, weil sie irgendwie immer teuer waren. Aber es ist eben eine alte Weisheit. Es ist schon meistens eine gute Idee, einfach in den Marktführer zu investieren, auch wenn er ein Stück teurer ist, weil vermutlich bleibt der Marktführer. Nein, wir haben natürlich die großen Tech-Unternehmen, haben wir im Portfolio. Das ist nicht sehr originell, aber wir haben eben auch so ein paar aus der zweiten Reihe, die wir für spannend halten. Aber wir haben eben auch die europäischen Champions.
Wir reden jetzt nicht nur über Technologie, sondern...
Nein, wir reden auch über Mode, wir haben LVMH, wir haben Pharma, was eben sehr günstig ist. Das ist eigentlich die günstigste Branche mittlerweile.
Nicht gut partizipiert.
Und da sind wir in Europa relativ gut aufgestellt, aber eben auch Unternehmen wie Siemens, die von der Elektrifizierung und Digitalisierung der Welt profitieren. Eine sehr gut aufgestellte Firma. Und Mobilität greifen die ab. Von daher sind wir da ziemlich agnostisch, wo jetzt das Hauptquartier eines Unternehmens ist. Wenn das Geschäftsmodell gut ist, wenn sie profitabel wirtschaften können, dann kaufen wir das. Und ob das jetzt in Paris oder München oder Palo Alto beheimatet ist, das Unternehmen, das ist uns eigentlich relativ egal.
Mhm. Und würdest du sagen, irgendwie auch so ein zyklisches Unternehmen, was weiß ich, wie BASF, also auf der Chemie-Seite, ist schon wieder kaufenswert, weil eben sehr günstig. Man hat ja auch nochmal eine Bewertungskomponente, die damit reinfließen könnte.
Also die haben natürlich ein strukturelles Problem, die ganzen Commodity-Hersteller, weil sie in einer globalen Konkurrenz stehen und weil sie unter den Energiekosten hierzulande natürlich leiden und weil ihre Produkte einfach nicht sehr hochmargig sind und sein werden. Gleichwohl, ja, kann man sich da das eine oder andere natürlich immer mal anschauen. Teilweise sind sie natürlich sehr billig bewertet. BASF würde ich jetzt da mal rausnehmen, weil die einfach sehr viele Kosten in Deutschland haben, was keine gute Voraussetzung ist. Aber es gibt so Nischen, da würde ich eher auf die Nischenanbieter gehen, wie zum Beispiel Wacker Chemie. Das sind auch Polysilikone, das ist auch aus der Chemie kommt das im weitesten oder auch im engeren Sinne und hängen aber sehr viel stärker an der Chipindustrie, haben viel investiert in den letzten Jahren, deswegen waren die Gewinne nicht so toll, aber das ist so ein Unternehmen, von dem wir erwarten, dass sich der Gewinnzyklus auch in diesem Jahr bereits drehen wird und dann hat man da den Trigger, warum die Börse sich da auch wieder erwärmen könnte.
Und wie sieht's mit der Automobilindustrie aus? Keine Industrie ist hierzulande mehr in der Öffentlichkeit und damit verbunden, diesen Strukturwandel bislang nicht so gut hingekriegt zu haben wie die Automobilindustrie. Würdest du sagen, irgendwann ist der Punkt auch erreicht, wo man wieder so eine Autoaktie wie VW kaufen kann?
Also so ein Punkt kann mal erreicht werden, aber ich sehe ihn auch absehbare Zeit nicht. Also wir haben traditionell keine Automobilaktien, weil einfach es eine Industrie ist mit sehr hohen Kapitalkosten, mit einer sehr hohen Konkurrenz. Und das ist einfach kein interessantes Geschäftsmodell. Ich habe hohe Kosten, viel Konkurrenz. Das führt einfach dazu, dass die Gewinne eigentlich immer mau sind. Und von daher waren wir auch schon nicht in den Automobilaktien investiert, als das Thema Elektroauto noch gar nicht auf dem Tisch war. Die deutschen Unternehmen haben da einfach zu viel aufzuholen und dass ich eben mir zutrauen würde, heute zu sagen, so die BMW schafft's und die Mercedes schafft's nicht oder umgekehrt und oder Audi ist jetzt das Ass. Also das ist, die haben da alle noch sehr, sehr viele Hausaufgaben. Sie haben brutale Konkurrenz und das ist keine Branche, die von außen gesehen sehr attraktiv ist.
Was auch nicht gut gelaufen ist in den letzten Jahren, sind so diese Windradanbieterbereiche in den regenerativen Energien. Das muss jetzt nicht damit zu tun haben, dass Trump zum Beispiel dafür sich nicht einsetzt, sondern das hatte irgendwie ganz offensichtlich mit den hohen Kosten auch zu tun, irgendwie die nicht geleistet werden konnten. Investitionen wurden nicht getätigt, alles war ziemlich teuer. Gibt es irgendwann den Punkt, wo du sagst, dieser Bereich ist auch wieder attraktiv oder umgekehrt, jetzt mit Trump und seinen Vorlieben für fossile Energien kommt das erstmal gar nicht?
Also das Problem der Solarbranche etwa ist eben der riesige Preisverfall bei den Solarmodulen, die es ermöglichen, immer günstiger Strom zu produzieren. Und das ist gleichzeitig, ist dieses Problem natürlich auch der riesige Vorteil dieser Industrie, weil ich Solarstrom halt mittlerweile auch billiger produzieren kann als eben Stromerzeugung aus fossilen Energien. Von daher ist die reine Stromerzeugung durch regenerative Unternehmen ist etwas, was durchaus Zukunft hat. Aber ob die Unternehmen, die in dieser Branche tätig sind, damit Geld verdienen, das ist halt immer steht auf einem anderen Zettel. Und bloß weil eine Branche boomt, heißt es eben nicht, dass da eben jemand was davon hat, außer den Konsumenten. Und in dem Fall ist es so, bisher haben die Konsumenten was davon und die Unternehmen eben alle nicht. Und das
und bei der Windkraftenergie?
Windkraft ist es ähnlich. Also da gibt es weniger große Anbieter, aber da kämpfen viele mit technischen Problemen, weil so ein Windrad ist eben auch ein riesen kompliziertes technisches Teil, was eben so ein Solarmodul jetzt nicht ist. Und da liegt das eher an auch selbstverschuldeten Problemen. Was einen aber da eher optimistisch machen kann, weil das sind Probleme, die können behoben werden. Und man sieht es ja auch am Kurs von Siemens Energy, die eben die meisten dieser Probleme hatten und nun also das auch angehen können oder sie gehen ihre Probleme an und entsprechend steigen die oder sind die Aktienkurse im letzten Jahr gestiegen. Was die Energieversorger angeht, die auf erneuerbare Energien setzen, die machen im Prinzip das Richtige, aber auch da sind eben technische Probleme eben etwas, was dann auch erstmal gelöst werden muss. Da müssen eben die Stromtrassen gebaut werden von den windreichen Regionen zu den windärmeren. Es müssen Speicher Kapazitäten bereitgestellt werden. Ja, so wie es jetzt läuft, ist es eben auch nicht sehr sinnvoll. Jetzt müssen die Energie- oder Stromversorger müssen eben große Gaskraftwerke in Reserve halten, die einspringen bei der Dunkelflaute. Das kostet natürlich sehr viel Geld. Und wenn dann die Dunkelflaute eben, was ich 10 Tage im Jahr ist, dann habe ich da halt gigantische Kapazitäten, muss ich vorhalten, für eben 10 Tage. Das ist natürlich alles wahnsinnig teuer. Und deswegen hat man da eben auch eine Situation, in der die Unternehmen nicht sehr viel Geld verdienen.
Und das wird auf längere Sicht noch so sein?
Also der große Jackpot in der Branche ist eben Speichermedien zu finden, die sinnvoller sind als riesige Kraftwerke, die 10 Tage im Jahr laufen. Also wenn es gelingt, Energie umzuwandeln in Wasserstoff oder in sonstige Speichermedien und das eben günstig hinzukriegen und in industriellem Maßstab hinzukriegen, dann sind im Prinzip diese Probleme gelöst und dann kann auch in Europa, wo wir uns eben halten an die strengen CO2-Standards, kann eben auch die Energie wieder billiger werden. Nur das dauert halt einfach noch Jahre.
Gibt es denn außer den Automobilaktien welche, wo du sagst, nee, die fassen wir auch nicht an, grundsätzlich nicht?
Also das ist allgemein, machen wir um Branchen einen Bogen, wo das ist wie eine Automobilbranche, sprich hohe Kapitalkosten, hohe Fixkosten und zyklisches Geschäft, also Luftfahrt haben wir grundsätzlich nicht. Tourismus ist auch so ein Ding, da haben wir zwar Buchungsplattformen, aber eben nicht Hotels selber. Und also das ist so die Denkweise dahinter. Kann das auch auf Energieversorger ausweiten, die ebenfalls hohe Fixkosten haben und dann aber von staatlicher Regulierung abhängen. Und wenn der Staat sagt, so ihr jetzt machen wir es links rum statt bisher rechts rum, dann können die halt auch nichts machen. Also das sind alles Branchen, die wir selten oder nie haben.
Wie sieht's mit Anleihen aus? Anleihen sind ja in den Mischportfolios mit drin und im Gegensatz zu noch vor 5 Jahren oder so, werfen Anleihen inzwischen ja auch wieder Renditen ab.
Ganz auskömmliche. Und wenn man so will, ergänzen wir unser Aktienportfolio durch das Anleihenportfolio, indem wir im Anleihenportfolio durchaus Anleihen haben von Unternehmen aus diesen genannten Branchen. Nicht? Auch wenn ich nicht Aktionär der Lufthansa sein möchte beispielsweise, fühle ich mich als Anleihengläubiger durchaus wohl. Die werden schon nicht pleite machen. Und wenn es ihnen schlecht geht, kommt wahrscheinlich irgendein Wirtschaftsminister aus Berlin und steckt ihnen ein Geld zu. Und ähnlich ist es mit Automobilherstellern. Also wenn man so will, im Portfolio runden wir ab das, was wir auf der Aktienseite tendenziell in neuen innovativen Industrien haben, durch Anleihen, die wir häufig aus den alten Industrien haben. Und das balanciert sich ganz gut aus. Die alten Industrien haben tendenziell eben auch höhere Coupons, die sie zahlen müssen auf ihren Anleihen. Und insofern ist das auskömmlich für uns.
Und Staatsanleihen, sind die auch mit drin?
Ja, haben wir auch. Wieder hatten wir eben lange Jahre nicht. Aber das ist auskömmlich mittlerweile. Also ich habe eine reale positive Verzinsung. In den USA auf die 10-Jährigen kriege ich jetzt 4,7% plus oder minus. Und die Inflation ist bei, sagen wir mal, 3% oder 2,5. Und da wird sie wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit sein. Aber ich habe einfach mit einer Staatsanleihe eine positive reale Verzinsung. Und das ist nicht von schlechten Eltern.
Und nimmt ein bisschen die Schwankungen raus.
Nimmt die Schwankungen raus, sorgt für eine gewisse Sicherheit. Und wenn eben an den Aktienmärkten mal was Scheußliches passiert, dann steigen die halt tendenziell im Kurs, die Staatsanleihen. Von daher ist es nicht nur etwas, was Geld abwirft, sondern wo man dann auch besser schlafen kann.
Mit Gold auch und mit Bitcoin?
Gold auch. Gold hat halt derzeit den unschlagbaren Vorteil, dass es viele Käufer gibt, die nicht nach dem Preis fragen, also die Russen etwa, wenn sie ihr Erdöl an die Inder verkaufen, werden das nicht in Dollar haben wollen und es auch nicht in US-Staatsanleihen anlegen, sondern sich andere Speichermedien für ihr Vermögen aussuchen. Und da ist natürlich Gold relativ weit vorne. Die Chinesen werden ebenfalls wegdiversifizieren wollen vom Dollar, sodass man da viele Käufer hat, viel Nachfrage und das sollte den Goldpreis unterstützen. Bitcoin ist auch gekommen, um zu bleiben. Also ich glaube nicht, dass der Bitcoin wieder verschwindet. Aber es ist eine eben sehr viel spekulativere Angelegenheit noch als Gold. Sprich, es hat keinen intrinsischen Wert. Also ich kann es nicht danach bewerten, was der Bitcoin abwirft, sondern das ist eben rein Angebot und Nachfrage getrieben. Also wenn ich heute für $100,000 einen Bitcoin kaufe, muss ich halt irgendwann jemanden finden, der mir mehr zahlt. Ich kann es nicht aussitzen und eben die Bitcoin-Erträge einsammeln und auf diese Weise mein Geld zurückbekommen.
Du hast aber nicht den Trump-Coin gekauft oder Melania?
Ich habe weder den Trump noch den Melania Coin gekauft und auch nicht den Dogecoin, der dann furchtbar gefallen ist, jetzt als der Vivek Ramaswamy, der Kollege von Elon Musk, der dieses Department of Government Efficiency leiten sollte, als der jetzt gesagt hat, na, jetzt macht er doch nicht mit, fällt das eben gleich, fällt der Dogecoin um 7%, weil die Leute verwechseln Doge, die Währung, mit Doge, also der Abkürzung für dieses Effizienzdepartment in der amerikanischen Regierung. Und daran sieht man einfach, dass da eben viel Spaßgeld drin ist, viel spekulatives Geld. Und als Vermögensverwalter werde ich auch nicht dafür bezahlt, sozusagen zu spielen.
Also du schickst deine Anleger nicht zurück in die 80er, habe ich verstanden?
Nein. Sie dürfen auch Bitcoin kaufen.
Sie dürfen auch Bitcoin kaufen, aber es ist zumindest keine Empfehlung.
Nein, das ist es nicht. Ich sage den Leuten, ihr könnt gerne Bitcoin kaufen. Das, wie gesagt, der ist gekommen, um zu bleiben. Das ist etwas, was nicht verschwindet. Aber in der Weise, wie wir Geld verwalten, versuchen wir das eben möglichst rational zu tun. Wir schauen eben, was wirft ein Unternehmen oder eine Anleihe oder etwas ab, und ist das jetzt, kriege ich diesen Einkommensstrom jetzt günstig oder nicht? Und daran orientieren wir uns. Und alles andere ist eben Spekulation, was auch also was nicht grundsätzlich zu verdammen ist. Das kann man schon machen, und man kann schon auch sehen, Mensch, hier gibt es eben sehr starke Nachfrager bei Gold, und dann spekuliere ich schon auch auf den steigenden Kurs. Aber das ist etwas, wo man als Vermögensverwalter besser zurückhaltend ist.
Tja, die Welt ist schneller geworden und manchmal schwierig zu begreifen. Aber gut, wer vor Wochen schon verstanden hat, dass der Dogecoin nichts mit dem Department of Government Efficiency zu tun hat und man ihn trotzdem besser nicht im Portfolio haben sollte. Denn unter Androhung der Zölle in Richtung Kanada und Mexiko ist der Coin nochmals um 41% gefallen. Autsch! Damit sind wir am Ende der 88. Folge von Focus Money Talks. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.